prof, finans gerek. Man spricht sehr viel in unserer Zeit über die Verbindung zwischen Kunst und Politik. Das ist wieder zu einem Thema geworden. Das international verstärkt diskutiert wird. Und so fragt man sich, wo gibt es überhaupt, was wäre ein Verbindungsglied, was wäre ein Verbindungsbegriff zwischen Kunst und Politik? Die meisten Begriffe, mit denen wir operieren in Bezug auf Kunst, eignen sich dafür nicht besonders gut ein. Wenn man über Bewertung und Wert und Erlebnis und Rezeption und Wahrnehmung und Produktion spricht, über alles das, dann spricht man in Begriffen, die eher so wirtschaftlich angefärbt sind. Irgendwie hat das alles mit Wert, Wahrnehmung und Produktion alles zu tun, deutet eine gewisse ökonomische Lage an. Und so habe ich nachgedacht, bei welchem Begriff eigentlich ganz präzise und ganz klar auf diese Verbindung zwischen Politik und Kunst verweist und mehr oder weniger auf nichts anderes. Und das ist die Repräsentation, ja, würde ich sagen. Und ich möchte das irgendwie entwickeln. Nämlich, wir reden praktisch nur in Bezug auf Kunst und Politik über die Repräsentation. Und in Bezug auf Kunst ganz klar, indem wir sprechen über die Repräsentation von irgendetwas, was außerhalb der Kunst passiert, im Kontext der Kunstinstitutionen. Zum Beispiel, um an ein Beispiel zu kommen, wenn wir eine Kuh auf der Wiese sehen, dann denken wir uns jetzt inzwischen, denken wir an BSE in erster Linie, aber so denken wir an etwas, was uns unmittelbar in der Realität selbst präsentiert. Wenn wir aber ein Bild von dieser Kuh sehen, dann denken wir an die Repräsentation, das heißt an eine Wiederholung, ein sekundäres Zeichen, das durch die mimetische Entsprechung auf diese Kuh verweist. Die Repräsentation ist also eine Figur der Wiederholung, der Repetition, bei der vorausgesetzt wird, dass das, was wiederholt wird, in einer bestimmten nachweisbaren Verhältnis steht zu ursprünglichen ersten Augenblick und Figur des Erscheinens, der Präsentation. Das Gleiche aber passiert in der Politik. Ja? Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, das heißt, der Politiker ist in unserer Kultur ein Zeichen. In der früheren Kultur war es nicht der Fall. Der Politiker war ein Individuum, ein Charakter, ein Mensch, König, Aristokrat, der von sich aus durch seine eigene Willensentscheidung regiert hat. Der Politiker unter der Bedingung der repräsentativen Demokratie, wie wir sie heute kennen, ist derjenige, der repräsentiert, und zwar repräsentiert einen Willen, der außerhalb der politischen Institutionen sich zunächst einmal präsentiert. Zum Beispiel, es gibt eine Wählergruppe, es gibt bestimmte Interessen, es gibt bestimmte Wünsche, es gibt bestimmte Ziele, es gibt bestimmte in der Bevölkerung selbst herausgebildete Wille, und dann dieser Wille wird vom Politiker repräsentiert im Rahmen der politischen Institution, das heißt im Rahmen des Parlaments. Man kann sagen, dass es eine ziemliche Entsprechung gibt zwischen Parlament und Museum, ja, oder Parlament und Kunsthalle. In beiden Fällen haben wir unter der politischen oder kunstpolitischen Voraussetzungen wieder Zeichen zu tun, die ihrer ihren Wert oder ihre Bedeutung dadurch bekommen, dass sie bestimmten Dingen entsprechen, die außerhalb dieser Räume als vorhanden vorausgesetzt werden. Das heißt, es muss ein Wille sein in der Realität selbst, ein politischer Wille, der dann von einem gewissen Politiker repräsentiert wird. Nun, wenn dieser Wille schlicht repräsentiert wird, das heißt, wenn der Politiker plötzlich beginnt, so zu entscheiden, so zu abzustimmen, sich so zu verhalten und sich so zu äußern, dass er kein Abbild des allgemeinen Willens mehr dienen kann, sondern vielmehr seine eigene Individualität demonstriert, dann diskreditiert sich dieser Abgeordnete irgendwo und wird abberufen. Er sozusagen verstößt gegen den Willen der Wähler, der sozusagen ihn beauftragt hat, so zu entscheiden, so abzustimmen, so zu handeln, dass dieser Wille dann repräsentiert abgebildet wird. Oder es verschwindet dieser Wille, es verschwindet sozusagen eine gewisse Schicht der Bevölkerung, die bereit wäre, sich repräsentiert zu fühlen, und dann sozusagen verschwindet die entsprechende Partei. Wir haben also eine weitgehende Übereinstimmung zwischen dem Kunstraum auf der einen Seite, politischen Raum auf der anderen Seite, wenn beide in Begriffen der Repräsentation beschrieben werden. Und in beiden Fällen übrigens gilt das ökonomische Interesse als Korruption. Ja, ich meine, wenn die Abgeordneten käuflich sind und statt den Willen abzubilden, durch eigene ökonomische Interessen plötzlich entwickeln, ihre eigenen Willen entwickeln, ihre eigenen Interessen entwickeln und aus Zeichen zu Menschen werden, dann sind sie korrupt. Genauso ist ein Kunstwerk korrupt oder unglaubwürdig, wenn dieses Kunstwerk ökonomische Interessen unterworfen ist oder ökonomische Interessen sich manifestiert, statt rein repräsentativ zu sein, das heißt statt ein Zeichen zu sein, ohne Eigenleben. Was in der Kunst als repräsentationsfähig oder repräsentationswürdig gilt, das unterscheidet sich mit der Zahl. Wenn ich über das mimetische Verhältnis spreche, das heißt über Abbildung der Wirklichkeit, das ist eine mögliche Interpretation dessen, was man unter Repräsentation meinen kann. Zweite Möglichkeit, die uns sehr bekannt ist, ist der Ausdruck. Ja, Künstler drückt sich in dem, was er tut, aus. In diesem Sinne ist das, was er tut, Repräsentation seiner Seele oder Repräsentation seines Unbewussten oder auch Repräsentation der Malerei als solchen oder auch Repräsentation der Geometrie oder auch Repräsentation der Utopie und so weiter. Das heißt, Repräsentation soll nicht verstanden werden als etwas nur Mimetisches, ja, dass etwas als Bild immer schon präsentiert und dann repräsentiert. Sondern Repräsentationsverhältnis erstreckt sich auf alle Figuren und alle Möglichkeiten, Zeichen in Bezug auf das, was sie bezeichnen, sekundär zu denken. Also jemand fühlt etwas und repräsentiert dieses Fühlen. Man denkt etwas, repräsentiert dieses Denken, auch in der Form, die vielleicht mimetisch auf dieses Denken und Fühlen nicht verweisen, aber die diese Repräsentation Auftrag haben, von diesem Repräsentationsauftrag getragen werden, legitimiert werden, und diese Legitimation, wie gesagt, wird unterbrochen und in Frage gestellt, falls dieser Legitimationsauftrag bezweifelt wird. Nun haben wir dieses Repräsentationsverhältnis, ist das Spannungsfeld beschrieben, in dem sich alle heutige politische, kunstpolitische, politische, ästhetische, wie auch immer, Diskussionen ablaufen und situieren. Und ich möchte ganz klar dieses Feld umreißen, charakterisieren durch die Grenzposition. Eine Grenzposition ist: Warum brauchen wir überhaupt Repräsentation, wenn uns schon unter Umständen Repräsentation vollkommen genügt? Das ist die Forderung nach der Basisdemokratie oder nach der radikalen Demokratie. Also schaffen wir die Räume der Repräsentation ab, Parlamente und. Stattdessen lassen wir die Leute selbst reden, lassen wir die Leute selbst bestimmen, lassen wir die Leute selbst sagen, was sie eigentlich wollen, lassen sie sich selbst repräsentieren, also eigentlich präsentieren, nicht repräsentieren. Warum sollen wir die noch einmal wiederholen, dass sie sowieso sich zeigen? Also jedes Modell der Repräsentation steht unter einem fundamentalen Verdacht. Eine unaufrichtige Wiederholung. Und so fragt man sich zum Beispiel, wozu braucht man diese Wiederholung überhaupt? Machen wir das direkt per Abstimmung? Machen wir das direkt per Diskussion? Schaffen wir einen repräsentationsfreien, zwangsfreien, machtfreien Raum, in dem jeder sein eigenes wieder präsentiert? Das ist eine Figur, wie die Politik immer wieder zum Ausdruck kommt. Und damit sehr eng verbunden die gleiche Forderung auf der künstlerischen Seite. Warum soll ich das, was ich fühle, repräsentieren, statt direkt zu präsentieren? Vieles in der Dynamik der Moderne kann erklärt werden durch den Übergang von der Repräsentation zur direkten Präsentation. Also der Künstler präsentiert seinen Körper, präsentiert sich selbst, präsentiert seine unmittelbare Existenz, präsentiert seine unmittelbaren Gefühle, präsentiert das alles direkt im Künstlerraum, ohne repräsentiert zu werden, ohne überhaupt die Codes zu benutzen, was in ihm präsent wird oder durch ihn präsent wird, noch einmal in einer Zeichenform zu wiederholen. Wir haben also eine absolut parallel laufende Kritik an der Repräsentation im Namen der Präsentation, die ja mit gleichen Argumenten, gleichen Gefühlen, gleichen Ressentiments und gleichen Figuren argumentiert in der Politik und der Kunst. Und beide Forderungen verbinden sich auch weitgehend untereinander. Die russische Avantgarde, der französische Situationismus, viele andere Kunst- und politische Phänomene dieser Art können gleichermaßen beschrieben werden in politischen oder künstlerischen Begriffen als Figuren des Kampfes gegen die Repräsentation im Namen der Repräsentation. Zweite Variante ist Senepa de la Pomme, ja, von Van Griet. Das heißt, man sagt, ja, Repräsentation ist Lüge. Ja, die Wiederholung ist unmöglich. Ja, es ist alles unzuverlässig, problematisch, unmöglich, verlogen, verraten. Ja, der Wille ist immer verraten. Was tun wir? Wenn wir versuchen, zur Wahrheit zu kommen, zur Präsentation zu kommen, zur Aufrichtigkeit zu kommen, ist es nur ein noch radikaler Verrat. Lieber zeigen wir Verrat als Verrat. Wir bekommen dann statt der Abschaffung der Kunst, Abschaffung der Repräsentation, im Namen der Repräsentation, so etwas wie Repräsentationskritik, die gleichzeitig funktioniert als Institutionskritik in der Kunst und Institutionskritik in der Politik. Das heißt, die Beschreibung der institutionellen Repräsentation als Verrat. Denn wenn wir verraten, dann machen wir das zumindest ehrlich. Ja. Sozusagen die Repräsentation und Kritik der Repräsentation zerfällt in zwei Stufen. Ich habe schon einmal einen französischen Autor Alain zitiert, der gesagt hat, dass die Philosophie macht die Menschen nicht glücklich. Allerdings, die Menschen tendieren, unglücklich zu sein, weil sie unglücklich sind. Ja, das sind sozusagen, weil sie an das an die Möglichkeit des Glücks glauben, sind sie, wenn sie unglücklich sind, auch zusätzlich unglücklich, weil sie nicht glücklich sind. Und das kann man bekämpfen, indem man durch die Philosophie den Menschen klar macht, dass sie unglücklich sein sollen. Wenn sie aber wissen, dass sie unglücklich sein sollen, dann sind sie nicht unglücklich darüber, dass sie unglücklich sind. Und so sind sie weniger unglücklich, als sie unglücklich wären, falls sie an Glück immer noch glauben würden. Und so philosophisch funktioniert auch Repräsentationskritik. Nämlich, sie sagt, das eigentliche Problem ist nicht, dass unsere Wille verraten. Das eigentliche Problem ist, dass wir glauben, dass unsere Wille nicht verraten werden könnte. Wenn wir aber wissen, dass unsere Wille immer verraten wird, und wissen auch wie und in welcher Weise, dann ist dieser Verrat als selbst zwar ein Verrat, aber ein ehrlicher und aufrichtiger Verrat. Und mit einem solchen Verrat können wir gut leben. Das heißt, was die Repräsentationskritik anstrebt, ist nicht die Repräsentation im Namen der Präsentation abzuschaffen, sondern Repräsentation als Repräsentation präsentieren. Das heißt, im Verrat aufrichtig zu sein. Die Strategie von vielen auf der Substanz und Besatz und so weiter. Und in der Praxis der Repräsentationskritik, politische Praxis und künstlerische Praxis, haben wir auch diese zweite Linie. Wir haben auch diese zweite Linie. Das heißt, wir haben eine Linie. Das ist die Kritik der Repräsentation im Namen der Präsentation. Zweite Linie ist Präsentation der Repräsentation. Übrigens, die Kunstgeschichte und die Kunsttheorie verwechseln sehr oft beide Impulse und trennen sich nicht klar voneinander. Wenn ein Künstler sozusagen kritische Position annimmt, ja, und das werden unser tun alle, dann ist es fast niemals klar, auch für die Künstler selbst, nicht besonders klar für die Politiker, auch nicht besonders klar, was sie eigentlich wollen. Wollen sie Klarheit über den primären Willen oder wollen sie die Klarheit über die Funktionsweisen der Institution, die diese Willen strukturell verraten? Bei einigen Künstlern ist es klar, wie Magritte, dass sie eben das Zweite wollen oder Duchamp, bei anderen nicht so klar, wie auch immer. Wenn man Kunst politisch denken will, wenn man Politik ästhetisch denken will, so dass dieses Denken irgendwelchen Sinn macht und man bei der Analyse zu irgendwelchen Ergebnissen kommt und nicht nur sagt, ich bin kritisch, ja, oder der ist kritisch, oder ist es besser kritisch zu sein, dann soll man diese zwei Strategien scharf voneinander trennen, weil sie wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Beide verfolgen ein gewisses Ziel der Aufrichtigkeit, muss man sagen. Aber sie verstehen die Aufrichtigkeit völlig unterschiedlich. Und man muss gleichzeitig sehen, wie einzelne Repräsentationsstrategien und die einzelnen kritischen Strategien in Bezug auf Repräsentation funktionieren und wie sie sich zwischen diesen polaren Strategien ansiedeln. Und in der Tat kann man sagen, dass der einzelne Künstler oder einzelne Politiker schwanken auch in ihrer Selbstbestimmung zwischen diesen zwei Polen. Und dieses Schwanken kann man auch analytisch beschreiben, kann charakterisieren, falls man das ganze Bild und das ganze Feld überblickt. Die Schärfe oder die zusätzliche Schärfe, die diese Analyse bekommt, bekommen sie sicherlich durch den Strukturalismus und Poststrukturalismus, die ja sagen, dass die Präsenz und Präsentation gar nicht möglich sind. Und sie sind gar nicht möglich, weil alles, was uns präsentiert, das heißt zum Beispiel die Kuh selbst, sich selbst repräsentiert. Warum tut sie das? Das tut sie, weil sie nur als Kuh identifiziert werden kann weil sie sich etwas von Schaf unterscheiden und viele andere Tiere. Und als Tiere von der Vegetation und so weiter und so fort. Das heißt, was das, was sich präsentiert, präsentierbar macht, sind die Differenzen und Verhältnisse, in denen das, was präsentiert, zu anderen Gegenständen verhält oder abgrenzt oder in Verhältnis bringt. Diese anderen Gegenstände sind aber nicht dabei. Das heißt, ich erkenne die Kuh, weil ich diese Kuh mit einem Schaf vergleiche. Aber das Schaf ist nicht explizit da. Man kann sagen, dass diese Kuh die abwesende Schiffe repräsentiert, indem sie sich selbst als Kuh präsentiert. Das ist die Argumentation von früher Foucault, das ist die Argumentation von Derrida. Das heißt, jede Präsenz repräsentiert etwas, was nicht im Blick oder im Feld des sich Präsentierenden aufhält. Etwas, was sozusagen jenseits des Blickfelds in diesem Moment, Augenblick situiert ist, indem ich das, was im Blickfeld ist, wahrnehme. Das heißt, alle Gegenstände, jede Kuh repräsentiert im Grunde alle Tiere, die aber nicht zu sehen sind. Das bedeutet, dass es überhaupt keine Präsentation gibt, keine Präsentation geben kann, sondern es kann nur eine Repräsentation geben. Und wenn wir das bis zu Ende denken, dann bekommen wir sozusagen ganz klar zwei Positionen. Eine Position, die ja die Unmittelbarkeit, die Präsentation einfordert, daran glaubt und im Namen dieses Ideals der Präsentation jede Form der Repräsentation kritisch betrachtet und kritisch analysiert und kritisch damit auseinandersetzt. Und eine andere Position, die an die Präsentation nicht glaubt, dann nur an die Möglichkeit der Repräsentation glaubt und dann aber gerade sich gegen die Ideologie und gegen die Forderung der Präsentation richtet. Also es ist deswegen sehr interessant und unterhaltsam, zum Beispiel zu verfolgen Faschismuskritik von Sartre und Faschismuskritik von Foucault aus den 50er Jahren, also Anfang der 60er Jahre. Gleiche Zeit geschrieben. Sartre sagt, Faschismus ist eine falsche Repräsentation der Volkswille durch einen Führer, von dem aber man schon annehmen kann, dass dieser Führer als Mensch handelt und der Volkswillen gar nicht repräsentieren kann. Und da der Führer der Volkswillen verrät, ist der Faschismus zu verdammen. Auf der anderen Seite Foucault zur gleichen Zeit schreibt, Hitler ist Verkörperung des modernen Humanismus, weil Hitler suggeriert die Möglichkeit der Repräsentation, die Präsentation des Volkswillens, das gar nicht gibt. Und es ist sozusagen Hitler zu kritisieren, nicht weil er repräsentiert, sondern weil er so tut, als ob er präsentiert. Also gerade indem er den Volkswillen verrät, ist er ehrlich. Gerade indem er den Anspruch erhebt, irgendetwas Gutes für das deutsche Volk zu tun, ist er schlecht. Das heißt, das gleiche Phänomen wird einmal kritisiert im Namen eines Traums der perfekten Präsentation. Wobei die Repräsentation als unterdrückend, totalitär, gefährlich, verräterisch interpretiert wird. In einem anderen Fall wird gerade die Repräsentation zum Maß und zum Maßstab genommen und dann werden alle politischen und künstlerischen Strategien als zu präsentationsgläubig im Namen einer radikalen Repräsentation identifiziert. Beide sind kritisch. Absolut kontradiktär, kontradiktorisch, beide sind absolut gegenläufig, kritisieren aber immer das Gleiche und nachher wechseln. Das heißt, was ich möchte in diesem Kurs, ist zu versuchen, das auseinanderzuhalten und zu versuchen, diese Feld umzuschreiben für eine mögliche politisch-ästhetische Kritik, so dass man diese Koordinaten vor Augen bekommt, das heißt Präsentation, absolute Repräsentation, und dann sie fragt, wie sich einzelne Strategien damit umgehen. Und ich möchte anfangen gleich mit einem Beispiel. Ich glaube, dieses Beispiel wird für Sie nicht interessant sein, damit beschäftige ich mich heute und damit beschäftige ich mich auch am 2. mit dem gleichen Beispiel. Und dieses Beispiel ist der erste Plattform der Dokumente, die bei uns an der Wiener Akademie der Bildenden Künste stattgefunden hat. Und das ist mir als ein naheliegendes Beispiel, weil ich das sozusagen diese Plattform als Rektor verantworten musste. Mit allen Sprechenden noch einmal dann privat diskutiert haben, ziemlich viel Zeit damit verbracht und auch bin als Redner aufgetreten, ja, und meine eigene Diskussion untergekommen. Und so ist es für mich jetzt ein ziemlich gutes Beispiel und denke ich, es wäre für Sie auch nicht uninteressant, weil Sie dabei, was nicht dabei waren, vielleicht zu hören, welche Positionen da besprochen worden waren und wie sich die Leute positioniert haben. Also wenn es ihre Zustimmung findet, so ein Vorschlag. Dann werde ich halt damit anfangen, dass ich ein bisschen referiere, was da passiert ist und wie Diskussionen verlaufen sind. Und dann vielleicht in der nächsten Sitzung so eingehend kommentieren und vielleicht meine eigene Vortrag ein bisschen wiederholen. Nun ist es ganz, das Ganze so verlaufen, dass man im Grunde bestimmte Leute angefragt hat zu kommen. Das Ganze wurde organisiert von Ute Mettermauer, die ja Gegenwartskunst an der Akademie unterrichtet, also Theoretiker Gegenwartskunst an der Akademie unterrichtet. Und sie hat aus den bestimmten Schulen, aus bestimmten Traditionen Leute eingeladen. Und als erstes Stuart Hall, ich weiß nicht, ob er Ihnen bekannt ist, ein Begründer praktisch der englischen Culture Studies, der mehr oder weniger klassische Bücher zu Culture Studies geschrieben hat und sozusagen die ganze Diskussion eröffnet hat als, sagen wir, Vater oder Gottvater oder wie auch immer. Der ganzen Diskussion. Er ist so angenehm enttäuschter, müde aussehender Zeitgenosse, der im Wesentlichen Folgendes gesagt hat. Und darin folgt er irgendwie eine gewisse Linie, die er angedeutet haben, nämlich eben diese strukturalistische, poststrukturalistische Linie, obwohl er nicht so richtig da jetzt argumentieren kann. Er irgendwie geht mehr so in die Faktschicht. Aber die Argumentation ist folgendermaßen aufgebaut. Und diese Argumentation wurde tausend Male wiederholt. Deswegen, der Punkt ist der, dass eben jede Präsentation, also theoretisch gesehen, jede Präsentation ist eine Repräsentation, ja, jede Präsentation, aber er geht in diese Richtung. Ja. Na gut, in der Politik, wie sie stattfindet, was ist das Präsente? Das ist die Präsenz, das ist die Gegenwart. Ja? Gut. Also, die Gegenwart ist der Ort, an dem der politische Wille sich bildet. Ja? Das heißt, man wird gefragt, was die Leute hier und jetzt wollen, wenn sie wählen, was auch immer, was sie wollen jetzt und was sie wollen für die Legislaturperiode, ja? Also ungefähr für die nächsten 4 Jahre oder 5 Jahre oder auch immer. Das heißt, wonach sie gefragt werden, ist mehr oder weniger ihre Gegenwart und so vage Vorstellung von der näheren Zukunft. Das schafft eine gewisse Illusion der Zeitgenossenschaft. Ja, ich war, weil alle in der gleichen Gegenwart leben, scheint es möglich zu sein, ein gewisser Wille zu bilden in Bezug auf die Gegenwart. Und auf diese Illusion bildet sich sozusagen die bürgerliche Ordnung. Was er nennt Modern Citizenship. Das heißt, die Idee der Modern Citizenship, der sozusagen moderne Staatsbürgerschaft, bildet sich weniger auf die Idee des Staates, vielmehr auf die Idee der Gegenwart als eine gesetzgebende Kraft. Wir sind alle wahlverpflichtet und wahlberechtigt, weil wir lebendig und nicht tot sind. Ja, so. Es gibt eine sehr klare Unterscheidung zwischen den Menschen, die leben und wählen können, und Toten, die nicht leben und deswegen nicht wählen können. Ja. Diese Unterscheidung liegt zugrunde der modernen Demokratie. Ja. Das hat er nicht gesagt, ich habe mit ihm dann darüber diskutiert und hat mir schon recht gegeben, dass das immer charakteristisch ist und auch ein Nachteil ist von der modernen Demokratie. Früher war es nicht der Fall. Nehmen wir zum Beispiel frühere Zeit. Da konnten auch die Toten auch wählen. Ja. Das waren verschiedene Varianten. Zum Beispiel als Masken. Bei der Schamanenwahl oder Häuptlingwahl durften die Männer nur dann wählen, wenn sie Masken der Verstorbenen getragen haben. Und dann war der Geist der Toten in ihnen drin. Und dieser Geist, aufgrund seiner Erfahrungen, die meistens aus der Vergangenheit kommen, hat entschieden, wie sie wählen sollen. Das Gleiche ist ja sicherlich festzustellen bei der Königswahl oder anderen aristokratischen Wahlvorgängen. Da spielt die Genetik, die Vergangenheit eine absolut entscheidende Rolle. Der König, für den König sozusagen, wählen praktisch seine Eltern, die ihn so oder nicht anders zur Welt gebracht haben. Das heißt, er ist zum König bestimmt aus der Vergangenheit her und nicht aus der gegenwärtigen Lage her und nicht aus einem Zukunftsprojekt. Das ist nach wie vor ein bisschen auch in der modernen Demokratie. Die Deutschen in Deutschland können wählen, die Ausländer nicht, auch wenn sie in der gleichen deutschen Gegenwart leben und die gleichen politischen Interessen, also sozusagen aus der gleichen Situation ihr politisches Interesse ableiten, weil die Deutschen durch ihre Geburt, das heißt durch die Vergangenheit, für die Wahlen zugelassen sind und nicht durch ihre gegenwärtige Situation, also nicht durch ihre effektive Beteiligung an einem politischen, ökonomischen Zusammenhang. Das heißt, in der Unterscheidung zwischen Staatsbürgerschaft und Nichtstaatsbürgerschaft spielt die Vergangenheit, also das Geburtsrecht, immer noch eine bestimmte Rolle. Aber man kann sagen, dass tendenziell diese Rolle immer abnimmt und tendenziell die Rolle der Gegenwart zunimmt. Und so kann man sagen, dass der allgemeine Teil der universalen Staatsbürgerschaft, also Universal Citizenship, ist die pure Präsenz. Dagegen wehrt er sich aber, weil er sagt, wir tragen aber unsere Vorfahren in unser Blut sozusagen, unsere Erinnerung. Wir kommen aus der Vergangenheit. Und das wird in Demokratie übersehen. Demokratie bildet sich auf der Illusion der Gegenwart und merkt nicht, dass alle, die an Gegenwart teilnehmen, gleichzeitig sich eigentlich auf einem Weg befinden. Das ist der Weg von der Vergangenheit in die Zukunft. Und von diesem Weg definiert sind und bestimmt sind, das heißt von der Abwesenheit Vergangenheit. Und die schleppen diese ganze abwesende Vergangenheit mit sich. Und diese abwesende Vergangenheit entscheidet letztendlich über ihr politische und sonstige Strategie. Also die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist dieser Universal Citizenship aufzubrechen und zu versuchen, auf der Ebene der Communities, das ist eine typische amerikanische Idee, auf der Ebene der Communities politische Formen einzuführen, die imstande sind, diese Geburtstraditionen, geburtsgegebene Traditionen, die Traditionen der Vergangenheit und so weiter aufzufangen und ihnen einen politischen Ausdruck zu geben. Und da sind die Schlüsselworte Diversity und Differenz. Also die Differenzen unter den Menschen entstehen allein aus der Vergangenheit. Die Differenzen sind eigentlich die Form, in der die Vergangenheit in die Gegenwart sich einschreibt. Und Diversity ist nichts anderes als die Arbeit der Differenz, die gleichzeitig die Arbeit der Vergangenheit an der Gegenwart ist. Die Gegenwart zerfällt dadurch, dass diese Gegenwart nur illusorisch eine Gemeinschaft stiftet unter den Leuten, die aus unterschiedlicher Vergangenheit gekommen sind. Und so war der Plädoyer der Culture Studies und von Hall, das war der Plädoyer für eine gewisse Balance zwischen liberalistischen, demokratischen, aufklärerischen Forderung nach der absoluten Gegenwart, allgemeinen Volkswillen und Gleichheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Differenzen und Diversitäten, die aus der Vergangenheit kommen. Und der Mann ist ziemlich friedlich, so gutwillig und nett. Und ich habe ihn gefragt im Laufe der offiziellen Diskussion, schauen Sie, aber wenn ich mich nicht fügen will, wenn ich diese Balance nicht will, was ist dann? Und er hat gesagt, naja, sehen Sie, was kann ich Ihnen sagen, versuchen Sie es. Ja. Ich habe in Südafrika gelebt, er ist doch Inder aus Südafrika. Ich habe in Südafrika gelebt, ich habe in der Karibik gelebt, ich habe in England gelebt, ich habe in Amerika gelebt. Irgendwie hat es funktioniert. Sehen Sie, jetzt rede ich in Wien. Also, so eine Balance kann man finden. Wenn es das Ihnen nicht gefällt, finden Sie eine andere. Wahrscheinlich haben Sie es schon getan. Also so in diesem Sinne, Lebensweisheit. Das heißt, er sieht sozusagen diese Aufgabe, ein Ausgleich zwischen abwesende Vergangenheit und ihre Repräsentation in der Gegenwart und präsentistischen Modellen der liberalistischen westlichen Demokratie, Ausgleich zu finden auf der Ebene des individuellen Lebenswegs. Ja? Das heißt, der Mensch versucht, auf bestimmten Ebenen alles das mitzuschleppen, was er mitzuschleppen will. Auf der anderen Seite Ausgleich finden mit dem Präsentismus seiner eigenen Gegenwart. Und so als Lebensweg, das heißt, er hat immer diese On the Road unterstrichen, dass wir, das sind alle Traveler on the road und wir zirkulieren immer geografisch, aber wir zirkulieren auch immer in der Zeit. Und eigentlich das Einzige, was wir tun können, sozusagen so einen Weg zu finden, dass wir das irgendwie unterbringen, so beide Forderungen irgendwie unterbringen. Das war eine kluge Rede, die allen nicht richtig gefallen hat und wurde sofort zugespitzt von Chantal Mouffe. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit sie mit Laclau Mouffe Theorie vertraut sind. Soll ich die kurz skizzieren? Schau. Also Ernesto Laclau kommt hier aus Chile, nicht wahr? Chantal Mouffe war eine Französischlehrerin belgischer Abstammung, die Französisch, glaube ich, in Kolumbien und Venezuela unterrichtet hat. Hat sich dann dem revolutionären Kreisen angeschlossen. Zusammen mit Laclau hat irgendwelche Mordattentaten und so weiter entgangen und unterrichtet jetzt als Professorin für Politik in London und gleichzeitig am Collège International de la Philosophie, das heißt bei Derrida. Es ist eine überaus energische Dame, also es ist ein ganz Gegenteil von Stuart Home, die wirklich nicht zu bremsen ist und spricht ein Englisch, der nur derjenige versteht, der mal Saussure gelesen hat und weiß, auf welche, sozusagen, welchen Gesetzen die Phonetisierung der Vokalien in indoeuropäischen Sprachen folgen können. Sozusagen, wenn man das einmal gelesen hat, kann man das so umkodieren, dass man versteht, welche Laute sozusagen welchen entsprechen. Aber hat man das einmal verstanden, funktioniert das reibungslos. Und man kann sozusagen das Original sofort rekonstruieren. Die meisten konnten das leider nicht, habe ich festgestellt. Na gut, auf jeden Fall ist es so eine englische Dame. Und sie hat angefangen, also Laclau hat angefangen mit Gramsci. Das heißt mit der Frage der Hegemonie. Und das ist sozusagen das Thema von Laclau Mouffe. Das heißt, sagen, okay, Präsentismus ist unmöglich, Konsensus ist unmöglich, Präsentation ist unmöglich, Gegenwart ist unmöglich, sie alle sind zersplittert durch die Vergangenheit. Das ist der allgemeine Grund, durch die Diversity und Differenz. Aber ihr gefällt diese Diversity und Differenz nicht, weil man da sich fragt, wie findet die Machtergreifung statt. Das heißt, wenn alles zersplittert ist, wenn alles divers ist, wenn alles als Patchwork der Minderheit besteht, das ist zwar richtig, aber was folgt daraus? Wie macht man die Politik? Man macht nur die Politik, indem man eine Hegemonie etabliert. Diese Hegemonie muss eine undemokratische sein. Das heißt nicht konsensuelle. Das heißt, ihr Diskurs ist anti-Habermas. Das ist die ganze Idee. Also sie sieht sich als Gegenpol zu Habermas und ich glaube gerade deswegen war sie eingeladen von Derrida. Also sie ist gegen den Konsensus, gegen das Gespräch, gegen die Diskussion für Machtergreifung und Diktatur. Diese Diktatur aber muss sich gründen auf einer egalitaristischen, demokratischen Ideal. Das ist sogenannte radikale Demokratie, ja, die sie ja vertritt. Das heißt, Idee ist die, dass jede Minderheitsfolgerung muss analysiert werden in Richtung, was ist diese Minderheitsforderung für die andere, erhöht diese Forderung ihre demokratische Möglichkeit, also macht sie die Gesellschaft egalitärer tendenziell oder vermindert. Zum Beispiel, wenn Homosexuelle fordern die Legalisierung des homosexuellen Ehe, dann erhöht es insgesamt die Wahlfreiheit und macht die Gesellschaft im weitesten Sinne egalitär. Wenn aber die Heterosexuelle als eine andere Minderheit, auch wenn sie Mehrheit sind, sind tendenziell Minderheit, fordern, dass es nicht der Fall wird, dann sind sie gegen die egalitäre Veränderung und vermindern die allgemeine Summe der Wahlmöglichkeit, also der Option, die Gesellschaftsoption. Also, man nimmt alle Minderheiten, die es gibt, analysiert ihre Forderungen, dann macht so ein Bündnis unter denen allen Minderheiten, die ja demokratische und egalitäre Komponenten in der Forderung haben, und macht damit eine Revolution, sagen wir so. Macht damit eine Diktatur, macht damit eine Machtergreifung, die folgendermaßen funktioniert. Die Minderheiten erfüllen ihre Forderungen, die immer privatistisch sind. Davon profitieren aber alle anderen, weil ihre Optionsfreiheit gleichzeitig wächst. Und andere Minderheiten profitieren also davon aus. Also die ganze Gesellschaft profitiert davon. Wir haben also zwei potenzielle hegemoniale Blöcke. Ein Block ist progressive Minderheiten und andere Blöcke sind reaktionäre Minderheiten. Und alle progressiven Minderheiten sollten sich vereinigen und kämpfen gegen die reaktionären Minderheiten und insgesamt die Gesellschaft vorne bringen durch eine konsensusausschließende Diktatur. Wie soll diese Diktatur aber aussehen? Handelt es sich um eine gewaltsame Diktatur? Bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber man fragt sich, bis zu welchem Grad? Und dann kommt nach Gramsci, weil die Idee kommt ursprünglich von Gramsci. Da kommt nach Gramsci, zweiter Autor, und das ist sozusagen der Stein des Anstoßes. Interessanterweise nicht in Wien, weil in Wien die Leute lesen nicht meistens. Also die Wiener selbst. Sie hören noch zu. Und alle anderen kannten den Autor einfach nicht. Ja, der Autor ist allerdings in Deutschland gut bekannt und es wird den Move nicht angeladen. Ja. Nämlich, sie basiert ihre Theorie auf Carl Schmitt. Und da Carl Schmitt hier praktisch eine verbundene Figur, obwohl sie radikal links ist und so weiter, er hatte bis jetzt kein großes Echo in Deutschland gefunden. Nun, wie macht sie das aber? Sie macht das auf eine sehr interessante Weise. Wir haben den Begriff des Politischen mal gelesen, glaube ich, aber wiederhole der wichtige Punkt, weil es ist der wichtigste Punkt für Move. Nämlich in seinem Begriff des Politischen, geschrieben im Jahre 32, das heißt vor der Machtergreifung und im Sinne der Machtergreifung vorzubereiten, schreibt, vorzubereiten und der vorzubeugen gleichzeitig. Und deswegen, und sozusagen in Deutschland wird immer der erste Punkt irgendwie herausgestellt, aber sie benutzt den zweiten und das ist der Punkt. Nämlich, Carl Schmitt unterscheidet in der deutschen Sprache zwischen Feind und Gegner. Diese Unterscheidung funktioniert folgendermaßen. Auf der einen Seite, er sagt, der Gegner ist der politische Gegner. Politischer Gegner ist derjenige, der eine andere Politik macht, als du es willst. Und der muss, sagen wir so, vernichtet werden. der muss vernichtet werden, auch dann, wenn er ein guter Mensch ist. Sagt das so. Das heißt, er ist zum Beispiel überhaupt nicht dein Freund, sondern ein ganz, ganz netter Mensch von nebenan. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht umgebracht werden sollte unter Umständen als Gegner. Ja? Soweit er Gegner ist, ja, ist es legitim. Das ist zum Beispiel, da war auch seine Legitimation der antisemitischen Politik. Ja? Die Juden sind genauso Menschen wie alle anderen. Also er hat überhaupt nicht geglaubt an irgendwelche rassistischen Geschichten, haben sich absolut abgelehnt. Aber sie müssen umgebracht werden, auch wenn sie ganz nette Menschen sind von nebenan, weil es politisch opportun ist. Also wenn man Gegner ist, dann ist eine radikale Politik der Gegnerschaft bis zur Vernichtung erlaubt. Allerdings, und da kommt der zweite Moment, er darf dabei niemals, und das ist ja, wo er gebrochen hat mit Hitler, ja, das später, er darf niemals zu Feind werden. Das heißt, ist die politische Gegnerschaft einmal überwunden, ist alles wieder in Ordnung. Er ist auch wieder ein netter Mensch von Leben. Und im Namen dieser Unterscheidung kritisiert Schmidt zum Beispiel die Politik der Großmächte gegenüber Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Indem er sagt, das Deutschland musste bestraft werden durch den Versailler Vertrag, nicht im Sinne der politischen Gegnerschaft, sondern im Sinne einer politischen Feindschaft. Feindschaft muss man aber unterscheiden von Gegnerschaft. Sind die politische Lage, sind die Interessen anders gelagert, kommt alles zurück zu Norm, zur politischen Norm. Inwieweit man diese Unterscheidung zwischen Gegnerschaft und Feindschaft tatsächlich aufrechterhalten kann, das heißt, inwieweit kann man garantieren, dass die Feindschaft nicht in die Gegnerschaft übergeht und die Gegnerschaft in die Feindschaft, das ist sicherlich eine offene Frage bei Schmidt. Allerdings benutzt Move diese Figur, indem sie gleichzeitig sagt, diese Koalitionen unter den Minderheiten sind alle sehr flexibel im Sinne der Gegnerschaft und nicht im Sinne der Feindschaft. Das heißt, hat eine hegemoniale Koalition ihre politischen Ziele erreicht, kann sie unter Umständen zerfallen und kann auch andere Koalitionen sich bilden, die ja aus anderen Minderheiten und Gruppen besteht, wo der frühere Gegner sich versöhnen, frühere Verbündete sich als Gegner erweisen, ohne dass zu einer unlösbaren Konfrontation im Sinne einer radikalen Feindschaft führen sollte. Also was sie versucht, ist im Grunde ein mittlerer Weg zwischen Krieg und Frieden. Das haben wir mit ihr diskutiert und das ist tatsächlich so. Sie will sozusagen keinen Frieden, weil Friede bedeutet Stabilisierung des Status quo und Unmöglichkeit der politischen Machtergreifung. Ein Konsensussuche, die letztendlich nur die Gegenwart fortschreibt. Auf der anderen Seite, der Krieg bedeutet Entstehung einer Feindschaft, die sich nicht überführen lässt, dann später, wenn der Krieg vorüber ist, in eine wirkliche friedliche Zusammenleben und sozusagen in die bürgerliche Ordnung. Sozusagen der radikale Krieg im Sinne der Feindschaft droht sozusagen bürgerliche Ordnung zu sprengen. Also sie will eine extreme Gegnerschaft, die aber gleichzeitig, ich habe gesagt, das ist eine Art Fight Club. Also so. Das ist eine extreme Gegnerschaft, die aber gleichzeitig nicht in die radikale Feindschaft, also und prinzipielle Unversöhnlichkeit übergeht. Wie ist das zu bewerkstelligen, ist eine offene Frage.
das ist nämlich so verstanden, dass es das dann auch wieder bei Heinz Jünger irgendwie so fortgeführt wird, dass der Gegner ist zum Beispiel der Angehörige der gegnerischen Armee.
Ja.
Man ist aber dann irgendwie Freund, damit man als Soldat die gleichen Erfahrungen hat, man ist nicht verbunden, aber gleichzeitig das Verbunden eigentlich über diese Gegnerschaft. Aber der wirkliche Feind ist sozusagen der radikale Feind, ist dann derjenige, der zum Beispiel nicht bereit ist, in eine Armee einzutreten.
Ja gut, das ist der jüngere Interpretation. Das ist bei Carl Schmitt nicht der Fall. Bei Carl Schmitt, und deswegen, Jünger hat ihm auch vorgeworfen, überhaupt mit Hitler was zusammen zu machen. Erst Jünger hat sich sofort abgewendet. Ja? Zuerst Jünger war sozusagen diese ganze Geschichte sozusagen jenseits der Offiziersehre. Ja? Das ist ja aber für Carl Schmitt unpolitisch. Er hat vorgeworfen, dass die Jünger so letztendlich unpolitisch zu sein. Politisch bedeutet, so weit wie sozusagen wir kämpfen, kämpfen wir schon. Ja. Aber haben wir aufgehört zu kämpfen, dann haben wir aufgehört zu kämpfen. Ja, so. Das ist sozusagen die Politik gegen die Ressentiments, die Politik der wechselnden Allianzen, und strategischen Verschärfungen und strategischen Entschärfungen. Und was Chantal Mouffe will, ist diese Politik fortzuschreiben im Sinne einer demokratischen Auseinandersetzung, die schon eine gewisse Gewaltanwendung, die schon eine gewisse Radikalisierung mit einschließt als Möglichkeit, nicht ganz friedlich verfassungsmäßig verläuft, sondern auch die Verfassung unter Umständen verkraftet. Auf der anderen Seite aber niemals zu Sprengung der bürgerlichen Ordnung führt, die ja dann nicht mehr reparierbar ist, sondern zu einer gewissen Balance der Kräfte zurückführt, die eine Basis bietet für eine neue Gegnerschaft oder eine neue Allianz. Das heißt, sie will auf das soziale Leben so etwas wie, und das wollte er eben ganz explizit Carl Schmitt, auf das soziale Leben des 20. Jahrhunderts so etwas wie wechselnde absolutistische Armeeallianz des 17. und 18. Jahrhunderts zu übertragen. Ja? Noch vor der Idee des totalen Krieges, ja? Der kommt aus der französischen Revolutionären Krieg. Wo die ganze Bevölkerung involviert ist, wo es keine Versorgung mehr möglich ist. Also eine Rückkehr zu wechselnden Allianzen und wechselnden Gegnerschaften, die sich ständig revidieren können, die aber schon darauf zielen, einen gewissen Sieg zu erlangen und nicht bloß zu einem Konsensus zu kommen. Ja. So. Also das ist das Modell, das sie vorschlägt, das sie auch verteidigt hat. Dass sie verteidigt hat gegen die Konsensustheorie auf der einen Seite, sie verteidigt hat auf der liberalistische und sonstige Geschichte auf der anderen Seite. Ich habe sie gefragt, war sie für das Bombardement des Serbiens oder nicht? Und sie hat gesagt, sie war die Einzige in ihrem Freundeskreis, die dagegen war, weil es eben im Sinne von Carl Schmitt ein Akt der Feindschaft war und nicht der Akt der Gegnerschaft. Und sozusagen, sie ist in diesem Sinne konsequent. Und das Letzte, den ich heute vorstellen möchte, war der Žižek. Er hat zwei Witze erzählt, die ich jetzt nacherzähle und dann seine Position vorgestellt. Ein Witz hat mir gut gefallen, aber hat nicht so einen großen Eindruck gemacht und der andere hat mir nicht so gut gefallen, aber hat auf einen sehr großen Eindruck gemacht. Und die Rede wurde völlig vergessen, auch das Internet wurde völlig vergessen, noch haben sie da alle Witze dabei. Wer auch immer, der erste Witz bestand darin, dass er gesagt hat, wie unterscheidet sich Ost von West. Ja. Und er hat gesagt, dass die Möglichkeit der Unterscheidung bietet der Vergleich unterschiedlichen Ratschlägen. Also es gibt Bücher mit Ratschlägen, wie man sich in verschiedenen Situationen verhalten soll. Ja. Und so hat er amerikanische Bücher gelesen und japanische. Und amerikanische Bücher, jetzt ein sehr populäres Buch, habe den Namen vergessen, der, das Auto ist im Titel, aber das ist anscheinend jetzt besser in Amerika. Beschreibt solche Situationen, dass wenn Sie zum Beispiel in der Wüste sitzen und von einem Löwen attackiert werden, falls Sie dabei Mantel haben oder so etwas, müssen Sie diesen Mantel sehr weit ausstrecken, weil der Löwe verträgt die großflächige Bilder nicht. Da ist er sofort erschrocken und geht er weg. Wenn Sie aber an einem Fluss sitzen und da ein Alligator zu Ihnen kommt, dann sollen Sie lange Zeit warten, bis der Alligator ganz nahe kommt und dann mit aller Wucht zwischen den Augen ihn schlagen. Und dann geht Alligator sofort weg. Dann kommt das japanische Buch. Und das japanische Buch sieht folgendermaßen aus, dass wenn man aus der Wohnung geht, in der Straße und es regnet und man will telefonieren, da gibt es also eine Gebrauchsanweisung, wie man Mobile Telefon gleichzeitig ans Netz anschließen kann, sodass es mit Regenschirm kombiniert wird, sodass man sich auf der einen Seite mit dem gleichen Gerät vor dem Regen schützt, aber gleichzeitig auch E-Mails schicken kann und telefonieren kann. Und so sagt er, es gibt westliche Weisheit, das heißt ganz rationale und praktikable Ratschläge in völlig absurden Situationen oder völlig absurde Ratschläge für völlig normale Situationen. Und sozusagen der Osten ist der Mensch, der östliche Mensch ist der Mensch, der absolut absurde Lösungen für normale Situationen findet und der westliche, der findet rationale für absolut absurde Situationen. Naja, das war ein guter Witz. Der zweite Witz war über eben Culture Studies. Und er hat gesagt, was ist der akademische Culture Studies in Amerika? Er hat gesagt, naja, sehen Sie, ich hatte einen Freund. Und er hat gesagt, es ist ein drastisches Beispiel, aber drastisches Beispiel ist ein gutes Beispiel. Na gut, er hatte einen Freund und er hatte eine Frau, die es geliebt hat. Und die Frau ist gestorben. Die Frau ist von Krebs gestorben. Und zwar ziemlich bald. Nur, der Freund blieb weitgehend unerschüttert und sogar irgendwie gute Stimmung und Verfassung und irgendwie unberührt, obwohl man wusste, dass er sie sehr geliebt hat. Und Zizek hat sich immer gefragt, wie ist es ihm gelungen, und er hat festgestellt, dass er einen Hamster immer mit sich trug. Und immer, wenn er über seine Frau gesprochen hat, hat er diesen Hamster gestreichelt. Und nach einer Zeit des Streichels hat sich die Stimmung gelöst und er war wirklich gute Dinge. Nach 2 Jahren ist der Hamster gestorben und ein halbes Jahr der Freund. Und dann hat er gesagt, der Culture Studies ist der Hamster der amerikanischen Akademie. Das sozusagen immer noch im Weg tröstet über den Verlust der Weltrevolution oder so. Also auf jeden Fall, diese Hamster-Geschichte hat einem gut gefallen. Und heißt, ah ja, das ist dein Hamster, was ist dein Hamster? Also. Na gut, wie auch immer man auf diese Geschichte reagiert, muss man sagen, dass der Zizek selber kommt ja aus Laclauer Move-Schule. Er hat angefangen als Laclauer-Schüler. Also er hat angefangen psychoanalytisch als Lacan-Schüler, das verwirrt er auch nicht. Was ein bisschen mehr verwirrt, ist, dass politisch gesehen und im Sinne sozusagen der Verbindung zwischen politischem und psychoanalytisch und so weiter und fort, ist ein Lacan-Schüler und hat angefangen in der Lacan-Move-Schule und seine ganze Karriere gemacht hat über diese Schule. Und Verso, das heißt, der Verlag, der diese Schule eigentlich bekannt gemacht hat. Nur, jetzt hat er sich abgespalten von dieser Schule und polemisiert gegen Move. Muff wartet immer noch, dass er zurückkommt und plebisiert nicht gegen ihn. Das ist ein spannendes Verhältnis, das wir irgendwie austragen mussten. Da war ständig, musste ich mit Muff über Zizek sprechen, ein bisschen mit Zizek über Muff. Also, sie ist schon bereit, ihn einzuladen. Er ist nicht mehr bereit, sie einzuladen. Sie ist immer noch bereit, mit ihm aufzutreten, er ist nicht mehr. Und so mussten wir zum Beispiel das so trennen, dass er am gleichen Tag mit Move aufgetreten ist, aber Vormittag, sie ist gleich nach dem Mittagessen, Nachmittag, dann ist er abgereist. Ja. Wobei sie bei seinem Vortrag war und er bei ihrem Vortrag nicht, also irgendwie war es alles kaputt. Na gut. Auf jeden Fall, Zizek ist abgespalten und hat im Wesentlichen gesagt, warum soll man so mühsam so Koalitionen und Allianzen schließen, um die Mehrheiten zu gewinnen? Das ist immer noch zu liberalistisch und demokratisch gedacht. Man muss schlicht und einfach Minderheitsforderungen mit der Absolutansprüchen verbinden. Das heißt, hat man mal eine minoritäre Forderung, muss man sie gleich verallgemeinern und mit aller Kraft durchsetzen. Sonst macht es keinen Spaß. Ich habe ihm sofort gesagt, das ist nichts anderes als die Benutzung der Minderheitsidee im Sinne von Duchamp's Ready-Made. Ja? Das heißt, man nimmt sozusagen einen Gegenstand, der dieser bestimmte Gegenstand ist, stellt diesen Raum in musealen Raum und verleiht diesem konkreten Gegenstand universellen Status des Kunstwerks. Und so möchtest du sozusagen eine im Grunde unpolitische Forderung nehmen, diese unpolitischen Forderung einen politischen Universalanspruch verleihen und dadurch diese unpolitische Forderung zu einem politischen verwandeln. Also, ja, ja, so ist das halt, aber das ist eben das Richtige. Nun, die Frage ist sicherlich, inwieweit, und das ist wirklich eine schwierige Frage, darüber haben wir danach ein bisschen diskutiert, aber da war schon Mittagessen am Ende und da musste schon Move vortragen und dann ist er abgereist. Aber der Punkt ist eben der, genauso wie mit Duchamp, das heißt, inwieweit tatsächlich alle unpolitischen Minderheitsforderungen dazu strukturell eignen, zu politischen Forderungen durch diese Ready-Made-Verfahren umgewandelt zu werden. Ist es wirklich anything goes? Ist es wirklich so, dass alle unpolitischen Forderungen politisiert werden können? Im Sinne dieses Ready-Made-Verfahren? Oder sie müssen schon von Anfang an so beschaffen sein, dass sie es können? Das heißt, es gibt eine gewisse Selektion und einige unpolitische Firmen können gar nicht in politische Firmen umgewandelt werden. Und andere schon. Also ich würde schon, wie Sie wissen, eher die Meinung vertreten, dass nicht anything goes, sondern dass zu jeweiliger Zeit, in jeweiligen Kontext, unter jeweiligen Bedingungen, nur bestimmte und eigentlich nicht viele Gegenstände zu Kunstwerken umgewandelt werden können. Genauso nur bestimmte und sehr enge Zahl der nicht politischen Forderungen politisiert werden können. Nun ist es die zweite Frage, ja. Wie man damit umgeht. Jetzt bin ich, glaube ich, mehr oder weniger am Ende dessen, was ich heute noch Ihnen vorstellen wollte. Nächstes Mal wollte ich Ihnen die Position von Toni Negri vorstellen und Diskussionen darüber. Und das war für mich das Interessanteste. Muss ich sagen, vom Inhalt her hat mich am meisten beeindruckt eben Toni Negri und sein neues Buch Empire und was er sozusagen dazu zusammen hatte.
Was hat er noch gemacht für seinen Toni Negri?
Toni Negri war lange Zeit Chefideologe der Roten Brigaden in Italien. Ohne je an irgendwelche Attentaten tatsächlich teilgenommen zu haben. Also war in diesem Sinne völlig unbescholten. Ne? Und da kam zu einem absoluten Skandal, nämlich Tony Negri wurde angeklagt, Mitschuldiger zu sein an einem Attentat in Seveso, wo seine Bücher bei den getöteten italienischen Attentäter gefunden worden waren. Und da wurde er beschuldigt, ihnen diese Bücher als Auftrag für den Attentat zu geben. Es war eine völlig konstruierte, absurde, also wirklich absurde Beschuldigung. Dafür wurde er zu 20 Jahre oder Gefängnis verurteilt, ist aber geflohen nach Paris und hat dort 15 Jahre oder mehr an Sorbonne unterrichtet und ist ja als Professor, ja, und ist ja auch ein befreundet geworden mit vielen führenden Intellektuellen, auch mit Deleuze in erster Linie. Und nach einer gewissen Zeit, ich glaube, das war seine Zeit abgelaufen, als Professor in Sorbonne, was auch immer, auf jeden Fall mit der neulinken Regierung in Italien, ist er freiwillig zurückgekehrt und sich der Justiz gestellt. Da war ein Prozess, da hat dieser Prozess verloren. Er musste wieder ins Gefängnis. Da gab es internationale Proteste, auch übrigens seitens der Schule, Peter Sloterdijk hat auch protestiert. Und ihm wurde das Gefängnis Aufenthalt erleichtert, nämlich er durfte Ausgang haben, jeden Tag, glaube ich, 6 Stunden oder so. In diese 6 Stunden hat er mit uns Gespräch geführt. Per direkte Einschaltung, ja, nach Rom, in seine Ausgangszeit. Demnächst muss er aber weitere Verschonung bekommen. Er muss sich nur sozusagen melden, glaube ich, einmal pro oder einmal pro 2 Tage. Sonst kann er sich frei bewegen. Und bis jetzt muss er da sozusagen Zeit verbringen. Wartet aber immer noch auf die nächste Gerichtsverhandlung. Also der ganze Prozess ist nicht abgeschlossen, steht noch inmitten diese ganze Geschichte und hat in dieser Zeit sozusagen Gramsci-like ein paar Bücher geschrieben und das sonstige Buch ist eben dieser Empire und das ist so ein intellektuelles Milieu, ist ziemlich Renner. Ich habe angefangen, das Buch zu lesen, aber noch nicht bis zu Ende, hatte einfach keine Zeit. Das ist ein Empire. So ein dickes Buch. Empire, Imperium. Antonio Negri. Das steht wahrscheinlich drin. Und es ist so ein Erfolg. Gerade erschienen und schon verkauft. Habe ich aber als Hausherr, als Geschenk bekommen, sozusagen. Und es ist nicht uninteressant. Und die Diskussion lief auch nicht uninteressant. Und das wollte ich Ihnen noch darüber berichten. Ansonsten vielleicht nur ein kleiner Verweis für diejenigen, die an Art Judgment Show teilgenommen haben. Die wird jetzt gezeigt als Videoinstallation in Ljubljana. Alle haben wahrscheinlich davon gehört. Das sieht ziemlich gut aus und die Rezensionen sind sehr, sehr positiv. Die werden noch, glaube ich, zugeschickt werden. Ja, also dann die Unterbrechung.
Ich habe noch eine kleine Bemerkung.
Ja.
Ich war bei den Darmstädter Gesprächen, da war auch Žižek und Ruf auch. Das war Ende, in der letztes Märzwochenende.
Ja. Das und läuft immer noch, aber mit größter Schwierigkeit.
Und Žižek hat auch diesen Witz erzählt, mit dem Hamster,
ja, klar.
Mit den anderen nicht. Also war auch ein wahnsinniges Lacher und ansonsten ziemlich viele einzelne Sujets, die nachher alle vergessen wurden. Ich kannte aber die Geschichte mit Move und mit Žižek nicht. Und deswegen habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet, wie da die Ausnahme wird.
Ja, das ist sozusagen eine immer noch sehr höfliche, aber wachsende Entfremdung. Ich habe darüber berichtet, weil darüber auch viel diskutiert war, auf öffentlicher. Aber alle noch warten darauf und hoffen, dass sie sich versöhnen und dass die Gruppe nicht völlig auseinanderbricht.